Der Vektor, der besteht aus x1 und so weiter bis xn. Da ist der Koordinatenvektor zu meinem x. Okay, kann man das da hinten noch lesen oder ist es zu klein? Nein. Zu klein? Okay, ich versuche größer zu schreiben. Okay, ich mache nochmal ein Beispiel. V gleich der r hoch 3. Naja, die Basis, die mir immer einfällt, für V ist irgendwie die Standardbasis, also für R hoch 3 ist irgendwie die Standardbasis. Also kann ich zum Beispiel B sagen, E1, E2, E3 in V die Standardbasis. Und ich könnte noch eine zweite Basis mir ausdenken. Muss man natürlich überprüfen, dass das wirklich eine Basis ist. Also C zum Beispiel die Basis, die aus den Vektoren besteht, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 1. Nein, jetzt nehme ich ein X, zum Beispiel das X 1, 1, 1. Okay, wie heißt dann der Koordinatenvektor bezüglich der Standardbasis? Irgendwelche Vorschläge? 1, 1, 1. Ja, ich muss einmal den ersten Standardbasisvektor nehmen, einmal den zweiten, einmal den dritten. Und naja, wenn ich den Vektor hier zur Basis C darstellen will, dann ist es schon ein bisschen komplizierter, dann muss ich ein inhomogenes Gleichungssystem lösen, ne? Mit diesen beiden Vektoren als Spalten einer Matrix, diesen Vektor als rechter Seite und dann bekomme ich raus, weil ich eine eindeutige Darstellung habe von diesem Vektor als Linearkombination von diesen dreien, bekomme ich genau eine Lösung raus. Und man kann eben nachrechnen, also dass diese Lösung gerade, naja, einmal diesen, zweimal diesen ist und dann muss ich noch einmal den letzten abziehen. Okay. Ist klar soweit? Okay, das heißt, irgendwie würde man gerne, doch jetzt, wenn ich zwei Basen gegeben habe, den Koordinatenvektor bezüglich der einen Basis umrechnen, den Koordinatenvektor bezüglich der anderen Basis. Naja, und was sowas tut, ist eben eine Matrix, die das macht. Also gehen wir erstmal davon aus, wieder V allgemein einen K-Vektorraum. Ist VR okay als Abkürzung für Vektorraum? Ja, okay. Also wir wissen schon, wenn ich zwei Basen habe, ach so, vielleicht sollte ich noch mal kurz erwähnen, wir schreiben Basen immer als Mengen, aber wenn wir Koordinatenvektoren aufschreiben wollen, dann müssen wir die natürlich irgendwie ordnen. Das heißt, die Menge hier hat irgendwie implizit eine Nummerierung. Also eigentlich ist das ein Element aus dem kartesischen Produkt und nicht eine Teilmenge, n-elementige Teilmenge von V, wenn man ganz genau ist. Aber naja, die Schreibweise ist halt irgendwie üblich, dass man das trotzdem als Menge schreibt, aber sich halt merken muss, welcher der erste Basisvektor ist, weil das ja eben die erste Koordinate von meinem Koordinatenvektor sein wird, oder bestimmen wird. Ups. Quietscht aber ganz schön. Güte. So. Sorry. Gar nichts dafür. Also, dass ich die Tafel brauche. Okay, also ich habe mir zwei Basen hergenommen, B und C. Die haben natürlich die gleiche Anzahl der Elemente, von Elementen. Und ich kann jedes CI ausdrücken als Linearkombination der BI. Naja, also machen wir das mal für C1. Dann nehmen wir halt irgendwelche Koeffizienten hier, A11 mal B1 plus, jetzt muss man irgendwie sich entscheiden, wie man nummerieren will. Man will jetzt halt nicht irgendwie die normale Matrix-Schreibweise hier A11, A12, sondern A21 machen. B2 und so weiter bis AN1. Bn. Okay, was ich für C1 kann, kann ich natürlich für jedes Ci bis zu Cn. Dann steht hier also An1 B1 und so weiter bis ANN Bn. Oh, ja, hier rum, genau, dankeschön, jetzt einfach abgeschrieben, sorry, okay, kann man das jetzt da hinten lesen eigentlich?
Ja.
Ist okay, gut, super, okay, das heißt, wir wollen auch irgendwie sagen, okay, wenn wir eine Matrix haben mit Einträgen A11, A12 und so weiter, wir hängen dann diese Einträge hier miteinander zusammen und führen dazu die transponierte Matrix ein. Also vielleicht kurzer Einschub. Wenn ich eine Matrix habe, A gleich A, J, I läuft von 1 bis N, J läuft von 1 bis N, dann kann ich dazu eine neue Matrix definieren, wo ich einfach die Rollen von I und J vertausche. So, jetzt geht das wieder los. Die nennt man A oben T, wie für transponierte Matrix. Und die hat die Einträge A, J, I. Also was passiert? Na, ich spiegle die Matrix an der Hauptdiagonalen. Ja, also wenn ich die Matrix 1, 1, 0, 1 habe und die transponieren will, dann muss ich eben also die Diagonale bleibt gleich, aber ich muss eben die Einträge hier oben nach hier unten spiegeln. natürlich die Matrix raus. Okay. Naja, und jetzt können wir unser System von Gleichungen hier umschreiben. Also das war das Ende von dem Einschub hier. Ich nenne es mal Stern. Was passiert aus der, mit der ersten Gleichung? Ups. Okay. Also erstmal, ja, C1 ist also, hat den Koordinatenvektor 1 und dann ganz viele Nuller. Und der Koordinatenvektor in der Basis B, der dazu gehört. Naja, der steht ja auch eigentlich schon da. Ne? Das ist der Vektor eben, was ist denn da passiert? A1, 1, A2, 1 und so weiter bis AN, 1. Jetzt sieht man auch irgendwie, warum man das so rum gemacht hat. Also warum man die Nummerierung hier so rum gemacht hat. Wenn man irgendwie hier einen Spaltenvektor schreiben wollte und das ist jetzt wieder richtig rumnummeriert ist. Ne? Ups. Naja, und wenn ich weiß, wie ich jedes CI darstelle, dann kann ich natürlich auch einen allgemeinen Vektor darstellen. Also für x aus v gilt andersrum. Ich will natürlich x in der Basis b darstellen, wenn ich in der Basis zu c weiß. Ne? Ja. Okay, dann schreibe ich eben als Linearkombination. Aber vielleicht sollte ich erstmal, ja, okay, Moment, ich fange mal anders an. Alles rum. Also, das ist natürlich irgendwie mit einer Koordinatenvektor mit bezüglich der Basis C anfangen und dann einsetzen, wie ich Koordinatenvektoren bezüglich der Basis C in die Basis B umrechne. Okay, und die Behauptung ist, dass ich nichts anderes machen muss, als einfach meinen Koordinatenvektor mit meiner Matrix zu multiplizieren. Wobei A eben A die Einträge A, I, J hat. Und hoffentlich stimmt es jetzt so. Okay, ich formuliere es nochmal als Satz oder als Proposition. Okay. Wir nennen jetzt die Matrix irgendwie anders, wir nennen die jetzt Theta und indizieren die mit B, C für unsere beiden Basen, die sind ja B und C. Das soll die Matrix sein, okay, für deren Spalten jetzt gilt, dass ich gerade in der J-ten Spalte das Bild des J-ten Basisvektors von C in der Darstellung zu B dasteht. Okay, in deren Spalten, also was soll da stehen? Die Koeffizienten, Koeffizienten der Elemente von C in der Basis B stehen, wie da oben. Und die Behauptung ist, dann kann ich jedes x so umrechnen von der Basis in von der C-Basis, von der Basis C in die Basis B als Koordinatenvektor. Bitte? Irgendjemand eine Frage? Nein? Okay. Jetzt steht es, achso, jetzt habe ich es gerade andersrum geschrieben. Doch, stimmt. Also ich bekomme den Koordinatenvektor zur Basis B, indem ich an meiner Matrix BC den Koordinatenvektor zur Basis zur Basis C dran multipliziere. Okay, das müssen wir jetzt irgendwie nachrechnen. Okay, also muss ich erstmal meinen Koordinaten nochmal einen Namen geben, was ich da oben eigentlich schon gemacht habe. Also ich nenne es x1 bis xn. Und ich muss nachrechnen, x weiß ich, ist die Summe der xi, ci. I läuft von 1 bis n. Okay, und für die ci kann ich jetzt aber einsetzen, was ich über meine Matrix hier weiß. Vielleicht sollte ich die Matrixkoeffizienten nochmal benennen. Also meine Matrix hat nach wie vor Einträge IJ. Es ist zu einfach, was ich mache. Nein, okay, gut. Sie sind alle ausgestiegen. Wo sind Sie denn ausgestiegen? Es ist halt... es ist abstrakt. Auf der anderen Seite können Sie auch konkret irgendwie dann Vektoren ineinander umrechnen. Also was mache ich gerade? Ich habe einen Vektor hergenommen, x, ein Element aus meinem Vektorraum. Ich wusste, ich kann es eindeutig schreiben als Linearkombination von meiner Basis. Das steht hier. Die x, y sind aus meinem Grundkörper. Ich bilde hier eine Linearkombination von Vektoren, wie Sie es in der Schule auch gemacht haben schon. Wie einmal den ersten Standardbasisvektor plus fünfmal den zweiten Standardbasisvektor und so weiter. Und jetzt weiß ich aber was über die CIs. Die CIs haben selber, von denen weiß ich selber, wie die sich schreiben in der anderen Basis, was ich ausrechnen will. Nämlich, jedes CI ist eine lineare Kombination der BI. Und die Koeffizienten sind gerade die AIs. Und das muss ich jetzt einsetzen. Macht es besser. Jetzt muss ich halt aufpassen, dass ich hier richtig rum indiziere. Ne? Was hier für ein C1 läuft, bleibt der zweite Index immer fest und der erste läuft. Der indiziert die BIs. Also muss ich allgemein für ein CI muss ich den ersten Index laufen lassen, den zweiten festhalten. Also habe ich hier die Summe j gleich 1 bis n a i j b j. Hier ist ein Mal dazwischen, ja. Ne? Ich habe diesen Vektor ersetzt durch diesen Vektor. Und hier ist die Skalarmultiplikation natürlich. Okay. Naja, jetzt kann ich aber natürlich die Skalarmultiplikation da reinziehen. Das Distributivgesetz. Das heißt, ich kann auch schreiben, das ist die Summe i gleich 1 bis n. Summe j gleich 1 bis n und dann steht hier a j i mal x i mal b j. Okay, vielleicht sollten wir nicht alle Schritte, nicht so viele Schritte auf einmal machen. Ja, okay, also ich habe erstmal das XI da reingezogen. Okay? Das heißt, hier habe ich jetzt noch immer irgendein Element aus K multipliziert mit meinen Vektoren BJ. Ja, Sie haben recht. Das war vielleicht. Okay. Das war zu schnell. Okay, also eigentlich wollte ich die Klammer, sollte ich die Klammer vielleicht, ja. Okay, was ich jetzt gerne machen würde, ist die Summen hier vertauschen. Ne? Und das darf ich, weil das Ganze assoziativ ist. Ich darf zuerst hier innen summieren und dann hier außen summieren. Oder andersrum. Okay. Naja, und jetzt muss ich halt gucken, was hier eigentlich, wo will ich denn eigentlich hin? Ich will wissen, wie ich mein x schreibe als Linearkombination der bj oder bi, wie auch immer man hier indiziert. Wir haben jetzt halt hier mit j indiziert. Naja, und der Faktor ist gerade das hier, was hier vorne steht. Das ist ein Element aus k wieder. Ne? Das sind hier alles Elemente aus k. Ich bilde eine Summe in meinem Körper. Und das wollte ich eigentlich gerade zeigen. Na, was ja heißt, der Koordinatenvektor hat jetzt also die Einträge, na, hier ist J fest und das I ist in der Summe drin. Das heißt, der erste Eintrag wäre A1IXI und so weiter bis Summe ANI mal XI. Ja, weil ich einfach ablesen muss, welche Koordinate B1 hat. Ne, da gehört zu J gleich 1 dazu eben. Naja, wenn man jetzt sich anschaut, was das hier ist, das ist gerade die Multiplikation meiner Matrix mit meinem Vektor, mit meinem ursprünglichen Koordinatenvektor hier. Ich schreibe es gleich nochmal hier hin. Ja. Ich mache hier die Summe i gleich 1 bis n, das heißt, ich laufe hier von a 1, 1 los und so weiter bis a 1, n. Und daran multipliziere ich eben x1 bis xn. Das ist die erste Zeile. Wenn ich die Zeile mit dieser Spalte multipliziere, kommt diese Summe raus. Und das mache ich jetzt halt für jede von diesen Summen, das so umzuschreiben. Also steht hier AN1 und hier geht es weiter bis ANN. Und das ist gerade die Matrix, mit der ich angefangen habe. Na, das ist gerade mein Theta-BC. Und das wollte ich ja zeigen. Ich kriege den neuen Koordinatenvektor zur Basis B, indem ich diese Basiswechselmatrix hier nehme, wie gleich so heißen wird, diese Theta-BC-Matrix nehme und meinen Koordinatenvektor in der Basis C da dran multipliziere. Noch Fragen dazu? Okay. Nochmal? Die mittlere ist ausgeschaltet. Ah. Dankeschön. Super. Ganz oben rechts. Ganz oben rechts die Summe. Die Summe i gleich 1 bis n, a 1 i mal x i. Okay? Okay, ich mache noch ein Beispiel dazu. Wir nehmen einen zweidimensionalen Vektorraum. Alles klar? Okay, wir nehmen einen zweidimensionalen Vektorraum, also wir nehmen einfach nur zwei Elemente als Basis. Und eine weitere Basis, naja, muss ich irgendwie sagen, wie die sich aus den Basen hier linear kombinieren lässt, sollte ich jedenfalls. Okay. Das ist zu einfach. Können Sie dieses Gemurmel ein bisschen einstellen? Für alle die, die vielleicht noch was mitkriegen wollen. Dankeschön. Okay, also ich will jetzt ein Beispiel machen, natürlich zu diesem Basiswechsel. Das heißt, ich brauche irgendwie zwei Basen und irgendwie nur die eine als Linearkombination der anderen. Ich sage, C1 soll eben der Vektor sein, der aus dem ersten Basisvektor minus dem zweiten entsteht, wenn ich diese beiden hier gewählt habe. Und C2 soll eben aus erster Basisvektor plus der zweite entstehen. Okay, dann heißt... Mein Theta BC also ist erstmal eine 2×2-Matrix. Naja, und in der ersten Spalte sollte jetzt welcher Vektor stehen? Nee, C1 ist ja kein Koordinatenvektor. Naja, da sollen Zahlen stehen, ne? Da müssen irgendwie Zahlen stehen, weil es muss ja eine Matrix in K hoch 2×2 sein. Naja, dann müssen wir nochmal nachgucken, wie eigentlich Theta BC definiert ist. In den Spalten stehen die Koeffizienten der Elemente von C in der Basis von B. Also was muss in der ersten Spalte sein, stehen? Die Koeffizienten von C1 bezüglich... Naja, B. 1, 1? Naja, aber 1, 1 wären die Koeffizienten von C2. Hier habe ich einmal B1 plus einmal B2. Ja. Ne? Einmal B1 minus einmal B2. Und hier 1, 1, genau. Okay, und naja, also jetzt kann ich da dran Vektoren multiplizieren. Also wenn ich jetzt sagen wir den Vektor habe B1 plus 2 mal B2, kann ich also ausrechnen, was xc, der Koordinatenvektor, von x bezüglich der C-Basis C ist. Nämlich, was muss ich tun? Also hier muss ich meine Matrix hinschreiben. Und hier muss ich welchen Vektor hinschreiben? Ja. Ja, jetzt kann ich einfach ausrechnen. 3 minus 1 plus 2 ist 1. Voilà. Okay, man will natürlich auch irgendwie umgekehrt wissen, zum Beispiel, naja, jetzt weiß ich, wie ich von C nach B komme, wie komme ich von B nach C, von, ja, je nachdem, wie rum. Naja, wenn ich umgekehrt habe, x gleich 3 mal c1 plus 1 mal c2. Also weiß ich, xc ist 3, 1. Wie kriege ich mein xb wieder? Nee, ich muss irgendwie die Matrix auf die andere Seite bringen, dann steht er ja da. Also muss ich irgendwie meine Matrix invertieren. Mal. Und 2×2-Matrizen wissen wir schon, wie wir die Inverse berechnen. Wir müssen irgendwie durch die Determinante teilen. Das ist 1 mal, also a mal b minus b mal c, das ist 2. Also sollte ich hier 1/2 davor schreiben. Und dann muss ich hier d hinschreiben, hier a hinschreiben, hier minus b hinschreiben, hier c hinschreiben. Okay, und rauskommen sollte eben der andere Vektor hier. Stimmt's? Bitte nachrechnen. Oh. Ja. Genau, xc ist dieser Vektor, ja. Stimmt. Eigentlich wollte ich ja xb ausrechnen, ne? Ja, danke. Das war natürlich Quatsch. Okay, das heißt, irgendwie sollte also der Basiswechsel in die andere Richtung durch die inverse Matrix beschrieben werden. Naja, und ja? Ja, okay. Moment. Ach so. Nee, ich wollte ja schon von der einen in die andere gehen, ne? Hier habe ich den ausgerechnet. Okay, Moment. Und jetzt will ich xb ausrechnen. Okay, ich habe mich gerade selber verwirrt. Moment. XC habe ich anders gehört. Ja, aber irgendwie muss es ja schon richtig um. Also eigentlich sollte ja hier stehen Theta CB, das heißt, hier muss. Also wollte ich schon XC ausrechnen. Naja, ich habe ja diesen Vektor hier genommen. Xc ist 3, 1, ja. Nein, das stimmt. Ja. Das stimmt ja auch nicht hier. Okay. Ich versuche es nochmal. Also wir fangen mit XC an, ja?
Ich glaube, das einzige Problem ist, dass wir oben definiert haben, wenn wir eine, wir haben einmal den Vektor B und drücken den durch C aus, so wie es da oben steht.
Ja.
Jetzt haben wir unten aber versucht, das anders zu machen und haben C durch B ausgedrückt.
Oh, das stimmt, ja.
Also wenn man...
Ja. Ich habe hier schon die Bezeichnung gewechselt, ne? Genau, also eigentlich sollte ich hier Cs hinschreiben. Ja, okay, also man verwirrt sich sehr leicht mit dem ganzen Zeug. Und dann kann ich natürlich XB ausrechnen, so rum. Na, weil da muss ich hier den Koordinatenvektor XC einsetzen. Okay, also der Fehler war hier. Offensichtlich. Ja, was muss ich denn machen? Ich muss einen Vektor haben in der Basis zu C und ich hatte einen Vektor in der Basis B. Also das war mein Fehler hier. Also muss ich den Vektor hier in der Basis zu C ausdrücken und dann kann ich in die Matrix B Theta BC hier reinstecken. Und dann kriege ich einen Vektor in der Basis B raus. Und umgekehrt wollte ich jetzt mit einem Vektor in der Basis B anfangen, nämlich dem hier. Und jetzt ausrechnen, wie ich auf die andere Seite komme. Also hier war jetzt mein XB, nee, hier war mein XB, ja. Und dann muss ich halt diese Matrix auf die andere Seite bringen, damit ich XC hinschreiben kann als Theta BC hoch minus 1 mal XB. Okay, vielen Dank. Ja, das war in der Tat nicht ganz sauber. Vor allem muss man sich immer überlegen, also auch ich, warum muss ich jetzt den Basiswechsel machen? Was will ich in welcher Basis ausdrücken? Das ist nicht ganz einfach. Okay, und jetzt wollen wir, also irgendwie war jetzt die Motivation von dem Beispiel, sollte sein, wie formuliere ich, Zusammenhänge zwischen Basen, Umrechnungsgesetze zwischen verschiedenen Basen. Sagen wir, ich habe drei Basen gegeben und will irgendwie einen Zusammenhang zwischen den verschiedenen Basiswechselmatrizen haben. Also, ich habe jetzt drei Basen. Die eine heißt B, die nächste heißt C und die dritte heißt D. Für jede Kombination von diesen Basen kann ich so eine Basiswechselmatrix Theta Index aufstellen. Also das Beispiel hat auch irgendwie eine Nummer, das war irgendwie 515. Aber vielleicht nicht so wichtig. Okay. Also angenommen, ich will von D nach B, dann kann ich auch erst über C gehen, indem ich halt zuerst von D nach C gehe und dann von C nach B gehe. Und die Behauptung ist, naja, wenn ich von D nach B gehe und die Basiswechselmatrix dazu berechne, dann ist das das gleiche wie das Produkt der anderen beiden. Zwar in dieser Reihenfolge. Ne? Also das C steht hier in der Mitte insbesondere. Okay. Naja, was können wir damit machen? Wir können zum Beispiel ausrechnen, naja, was passiert, wenn ich von B nach B gehe? Was ist die Basiswechselmatrix von B nach B? Die Einheitsmatrix, ja, stimmt. Von B nach B. Die hieß EN, ne? Oder IN? EN. Also das wissen wir von hier. Und andererseits steht auf der rechten Seite natürlich BC mal Theta CB. Wenn ich so eine Gleichung hier habe, dann heißt es ja, die Matrix ist die Inverse von der Matrix und umgekehrt. Klar? Okay, versuchen wir das mal nachzurechnen. Um das nachzurechnen, muss ich erstmal meine Matrizen irgendwie benennen. Das heißt, ich sollte irgendwie sagen, Theta C D ist gleich die Matrix mit Einträgen Lambda IJ. IJ gleich von 1 bis N. Und, wie heißt denn das Alpha? Naja, meinetwegen. Und Theta BC soll sein die Matrix mit den Einträgen Alpha IJ. IJ gleich 1 bis N. Okay, was kann ich dann ausrechnen? Dann kann ich erstmal hinschreiben, also irgendwie sollte ich vielleicht mir eine Gleichung erstmal aussuchen von diesen ganz vielen, die ich jetzt habe. Ich kann zum Beispiel für ein I hinschreiben, was so ein DI ist. Was DI ist. Eine DI kann ich ausdrücken mit dieser Matrix. Hoffentlich steht das noch irgendwo hier. Steht da irgendwo da ganz da hinten versteckt? Naja, egal. Und zwar ist ja da der erste Index war fest und der zweite ist der erste ist gelaufen, der zweite war fest. Okay, ich kann diese Matrix benutzen, um DI zu schreiben als Linearkombination der CI, CJ. Okay, Und dann kann ich die Matrix benutzen, um die CJs zu schreiben als Linearkombination der BKs. Also, erst habe ich die Summe J gleich 1 bis N, Lambda JI mal die Summe K gleich 1 bis N, ja, und jetzt Alpha. Jetzt muss wieder der erste Lauf und der zweite bleibt fest. Der zweite ist nämlich gerade J von hier. BJ. Okay, jetzt mache ich wieder dasselbe Spiel, was ich da vorhin schon mal gemacht habe, irgendwie, die da reinzieht. Die Summen vertauschen, die Summationsreihenfolge vertauschen. Was ich darf, ich endliche Summen habe, das ist überhaupt kein Problem. Und dann steht hier Alpha KJ mal Lambda JI. Und daraus kann ich eben das B, das muss natürlich ein K sein hier. Niemand aufgepasst. Okay. Ich habe wieder die hier reingezogen und dann habe ich das Assoziativgesetz benutzt. Und dann die BKs ausgeklammert nach hinten. Nur mit dem Distributivgesetz. Naja, und was steht jetzt hier, wenn man jetzt genau hinguckt? Also diese ganze Summe natürlich. Ich meine, was soll rauskommen im Endeffekt? Genau, soll das Produkt der beiden Matrizen rauskommen. Also muss man ja überlegen, wie sieht das Produkt, wie sieht der Eintrag des Produkts aus? Der Eintrag des Produkts ist doch, ich nehme die erste Matrix und dann läuft der mittlere Index, also der innere Index läuft immer. Und dann, also Einträge der ersten Matrix und der zweite Index läuft, mal Einträge der zweiten Matrix und der erste Index läuft. Und das ist genau, was hier steht, ne? Also das hier ist der K-Ite Eintrag vom Produkt, also von Theta B C mal Theta Lob C D. Und zwar in dieser Reihenfolge, weil die hier dazu gehören und die zu dem anderen gehören. Ja, K, I und K von hier und I von hier. Also der K-Ite. Der Eintrag an der K, in der Kartenzeile und der J-Iten, der Itenspalte. Achso, die kann ich ja vertauschen hier. Das sind Elemente aus K und K ist kommutativ. Also in K darf ich Elemente vertauschen miteinander. Natürlich steht das erstmal hier und dann will ich es aber natürlich, na, weil ich ja eben auf die Form will, als Produkt das zu schreiben, sollte ich mir noch überlegen, dass ich das vertauschen darf natürlich. Sollte es auch dann vertauschen, damit ich das überhaupt sehe erstmal. Noch Fragen dazu? Also vielleicht soll ich noch festhalten, dass... Ja? Nochmal, wenn ich... Also wir hatten angefangen mit, ich hatte die Cs geschrieben als Linearkombination der Bs, ne? Das war meine Matrix Theta BC. Und damit konnte ich dann umrechnen, wenn ich von einem Koordinatenvektor in C zu einem Koordinatenvektor in B will. Runter. Die vorderste. Ups. Hier.
Ja.
Naja, hier, nee, wir haben schon, um von C nach B zu kommen, muss ich wissen, wie ich die Elemente aus C in B umrechne. Also muss ich von D, und hier wollte ich ja von D nach C kommen, da muss ich also wissen, wie ich die Elemente von D, die DIs, nach, in die Elemente von, oder eigentlich wollte ich von D nach B kommen, also muss ich die DIs in BIs umrechnen. Aber der Koordinatenvektor, mit dem Koordinatenvektor kann ich dann natürlich... Ja, also damit kann ich halt von C nach B kommen, genau. Weil die Matrix mir gerade sagt, wie ich aus einem CI ein BI mache. Deshalb kann ich einen Koordinatenvektor an die Matrix dran multiplizieren, bekommen Koordinatenvektor für B raus. Ist okay, oder? Also man muss sich das nochmal, ja... klar machen, wie rum was da multipliziert wird. Ich habe es ja auch erst falsch gemacht hier. Also es ist nicht so, es mag zwar einfach, eigentlich einfach sein, aber es richtig rumzumachen ist dann doch irgendwie schwierig. Ja. Die BKs? Ja. Ja. Ne, die waren ja schon da drin. Also, die habe ich ausgeklammert mit dem Distributivgesetz. Die BKs kommen daher, dass ich die CJs in der Basis B dargestellt habe. Also jedes CJ kann ich schreiben als so eine Linearkombination, Alpha, K, J, Summe Alpha, K, J, B, K. Okay. So, das war's. Erstmal zu Basiswechsel. Als nächstes kommt ein neuer Abschnitt, der heißt lineare Abbildungen. Und zwar, was wollen wir tun? Also wir kennen im Moment Vektorräume, kennen davon, wir wissen, dass jeder Vektorraum eine Basis hat. Aber wissen noch irgendwie nicht so genau, was jetzt ein Vektorraum mit dem anderen zu tun hat und wie ich irgendwie, ja, was eine Abbildung zwischen Vektorräumen sein soll. Und genau das werden eben die linearen Abbildungen werden. Okay, also brauchen wir zwei Vektorräume erstmal. die heißen V und W und sind beide Vektorräume über demselben Körper. Okay, ja, vielleicht soll ich groß weitermachen. Eine Abbildung F von V nach W heißt hochoffiziell sollte uns vielleicht Vektorraum-Homomorphismus sagen. Aber weil das so lang ist. Sagt man einfach, die Abbildung heißt linear. Okay, was will ich fordern? Also für alle V1, V2 in V und für alle und alle Lambda in meinem Grundkörper soll gelten. Naja, das zwei Eigenschaften. Also erstmal habe ich ja als Vektorraum habe ich eine abelsche Gruppe. Das heißt, so eine lineare Abbildung, ein Vektorraumhomomorphismus sollte irgendwie diese Struktur erhalten. Das heißt, es sollte irgendwie ein Gruppenhomomorphismus sein. Das heißt also f von v1 plus v2, wenn ich die also zuerst in v verknüpfe, sollte das gleiche sein, wie wenn ich die Bilder nehme und in w verknüpfe. Wobei die Plusse jetzt halt, also es sind eigentlich verschiedene Plusse, aber es sehen irgendwie gleich aus. Ne? Man lässt die Unterscheidung der verschiedenen Verknüpfungen dann irgendwann weg. Man muss sich merken, dass das hier verschiedene Plusse sind und dass man hier ein V addiert und hier ein W addiert. Naja, und dann habe ich ja noch diese Skalarmultiplikation, die sollte man auch irgendwie wieder, die sollte auch F irgendwie respektieren. Das heißt, wenn ich zuerst Skalar multipliziere, also mit Lambda mal V ausrechne in V, dann soll es das gleiche sein, wie wenn ich eben das Bild mit Lambda multipliziere. Wenn, gilt. Erste kurze Bemerkung, man kann die beiden 1 und 2 zusammenfassen. Indem ich fordere, für alle V1, V2 in meinem Vektorraum und für alle Lambda in K gilt, ich nenne es mal 3, f von Lambda V1 plus V2, das ist ein Ding, das lebt in V, kann ich da berechnen, ist gleich Lambda mal f von V1 plus f von v2. Okay, vielleicht soll ich es noch kurz begründen, wieso. Also muss ich irgendwie sagen, wieso aus 1 und 2 3 folgt. Ne, das kann ich einfach ausrechnen. F von Lambda V1 plus V2 ist gleich, naja, erstmal kann ich quasi hier drum das als ein Element betrachten, das als ein Element. Und dann weiß ich, naja, für alle V1, V2 soll diese Gleichung gelten. Also kann ich das Plus hier auseinanderziehen. Das ist also F von Lambda mal V1 plus F von V2. Naja, und jetzt benutze ich eben noch die zweite Eigenschaft. Und dann steht hier gerade, was ich ausrechnen wollte. Naja, und andersrum. Muss ich also zeigen, wenn 3 gilt, dann gilt insbesondere auch 1 und 2. Okay, was mache ich? Wenn ich 1 zeigen will und ich weiß, diese Gleichung gilt hier. Ideen? Ja? Das gleiche rückwärts? Also ich weiß, die Gleichung hier gilt für alle Lambda V1, V2. Und jetzt will ich zeigen, F von V1 plus V2 gleich. Ja? Genau, ja. Also es setzen Lambda gleich 1, das neutrale Element bezüglich der Skalarmultiplikation. Das ist das neutrale Element der Multiplikation im Körper. Naja, wenn ich Lambda gleich 1 einsetze, dann steht hier einfach einmal V1 und das wissen wir ist V1 nach dem Vektorraumaxiom. Und auf der anderen Seite steht natürlich einmal F von V1, das ist F von V1. Okay, und genauso kann ich 2 zeigen, indem ich einfach V2 gleich 0 einsetze. Ne, weil wenn ich 0 dazu addiere, passiert einfach, steht hier einfach Lambda V1. Ja. Naja, das heißt 0 und das heißt auch 0 normalerweise. Man muss halt sich vielleicht merken, welche 0. Also man hat eigentlich ein anderes neutrales Element, weil du ja in einem anderen Vektorraum, aber es wird eigentlich dann immer 0 geschrieben. Also man kann dann noch einen Index dran machen, wenn man die 0 in W meint, schreibt man halt 0 Index W dran, aber eigentlich muss man sich das aus dem Kontext klar machen, welche 0 da gemeint ist. Okay. Okay, schauen wir uns erstmal ein paar Beispiele an. Okay, also muss ich irgendwie eine Abbildung hinschreiben von zwischen zwei Vektorräumen, sagen wir R2 und R3. Und die soll schicken so ein x, y auf x plus y x minus y und das muss natürlich ein Vektor im R3 sein, 2x minus y. Und die Frage ist, ist das linear? Ja, naja, die Antwort ist ja, das ist linear. Aber natürlich muss man sich überlegen, dass man das wirklich nachrechnen kann. Also muss ich zwei Vektoren hernehmen, im R2 und ein Skalar, der ist in dem Fall das R. Also, denn für, ich meine natürlich für alle diese Dinge. Man lässt, ist irgendwann schlampig und lässt es weg irgendwie. Und alle Lambda in R gilt. Naja, jetzt muss ich eben das nachrechnen, was ich da gerade gesagt habe. Also muss ich f von Lambda mal x1, y1 plus x2, y2 nachrechnen. Okay. Naja, eigentlich muss ich ja erstmal die hier miteinander verknüpfen, dann gucken, was dann als Vektor rauskommt. Das heißt, eigentlich muss ich hier Lambda x1 plus x2 und Lambda y1 plus y2 ausrechnen. Und dann sagt mir die Vorschrift, naja, nimm die x-Koordinate, addiere dazu die y-Koordinate. Und jetzt nimm die x-Koordinate und ziehe davon die y-Koordinate ab. Oder vielleicht so rum. Und dann brauche ich dann irgendwie zweimal die x-Koordinate minus die y-Koordinate. Okay, jetzt will ich das irgendwie wieder auseinanderdröseln. Ne? Das heißt, ich sollte irgendwie, naja, was soll rauskommen? Es soll doch irgendwie Lambda mal x1, also hier ein Ding mit x1 und y1 rauskommen und ein Ding mit x2 und y2 rauskommen. Das heißt, ich sollte die irgendwie so rum sortieren. Also machen wir Lambda x1 plus Lambda y1 und in den zweiten Vektor schreiben wir mal rein, naja, x2 plus y2. Das ist die erste Zeile, einfach nur anders hingeschrieben. Bei der zweiten natürlich genauso, also Lambda x1 minus Lambda y1 und dann hier halt x2 minus y2. Und hier habe ich irgendwie 2 mal Lambda x1 minus Lambda y1 und 2 mal, nee, doch 2 mal x2 minus y2. Okay, hier steht schon f von x1, x2, y2 und hier muss ich das Lambda noch ausklammern, aber dann steht da auch Lambda mal, f von x1, y1 plus f von x2, y2. Also ist unsere Abbildung linear. Okay, nächstes Beispiel. Also ich nehme zwei Vektorräume V und W und F soll schicken ein Element aus V auf A mit A in W fest. Also es schickt alles auf ein Element, mein F. Die Frage ist, wann ist F linear? Und die Behauptung ist, Naja, was muss auf jeden Fall gelten? Was wissen wir von Gruppenhomomorphismen? Die müssen das neutrale Element auf das neutrale Element schicken. Und natürlich müssen auch Vektorraumhomomorphismen die 0 auf die 0 schicken. Das heißt, insbesondere muss f von 0, was a ist, auch 0 sein. Also muss a irgendwie 0 sein. Sonst haben wir keine Chance, dass das erfüllt ist. Naja, denn, naja, kann einfach ausrechnen, a ist das gleiche wie f von Wie will ich das jetzt ausrechnen? Achso, ja, eigentlich wollte ich nur zeigen, dass f von 0 gleich 0 ist. Also, ich war gerade irritiert, weil hier irgendwie noch eine komplizierte Rechnung steht. Da f insbesondere ein Gruppenhomomorphismus ist, und daher f von 0, jetzt schreibe ich gleich mal dazu, die f von 0 in V ist gleich die f, die 0 in W gilt. Ist das jedem klar, wieso das so ist? Wem ist es nicht klar, wieso das so ist? Soll ich es nochmal vorrechnen? Moment. Also ich will wissen, was f von 0 ist. Und das einfache war, naja, irgendwie muss ich zeigen, das ist das Neutralelement bezüglich der Addition. Oder das muss ich irgendwie zeigen, das ist in W. Und was ich weiß, ist, f ist linear. Jetzt kann ich die 0 aufblasen zu einer 0 plus 0. 0 plus 0 ist 0. Okay, f ist linear, das heißt, ich kann das auseinanderziehen. Das heißt, also ich habe hier die Gleichung f von 0 gleich f von 0 plus f von 0. Jetzt kann ich ein f von 0 abziehen auf beiden Seiten. Dann steht da doch f, dann steht auf der linken Seite steht 0, wenn ich nämlich f von 0 abziehe. Und auf der rechten Seite bleibt 1 übrig. Okay. Also wenn wir alles auf ein Element schicken wollen, dann muss es die 0 sein. Noch ein Beispiel. Jetzt gehen wir mal vom R-Vektorraum R aus. Und schicken x auf x Quadrat. Ist das linear? Wer ist dafür, dass es linear ist? Und wer ist dagegen, dass es linear ist? Die erste Reihe ist dagegen, dass es linear ist. Okay. Wie würdet ihr es nachrechnen? Ich meine, wenn ihr jetzt schon die Vermutung habt, dass es nicht linear ist. Also irgendwelche, ja, aber was mache ich dazu? Also irgendwie muss ich die Abbildung hier benutzen, ne? Das Einfachste, ja. Genau, genau. Also, das wäre eigentlich das Einfachste. Man setzt einfach irgendwelche Zahlen ein. Also zum Beispiel, naja, also 1 wird auf 1 geschickt. Das ist vielleicht irgendwie, aber vielleicht, wie wäre es mit 1 plus 1? Also 1 plus 1 sollte ja eigentlich sein, wenn es linear ist. Also angenommen, f ist linear. Vielleicht soll ich dazu schreiben. Dann müsste gelten, f von 1 plus 1 ist natürlich, naja, das sollte ja irgendwie f von 1 plus f von 1 sein. Das heißt 2. Andererseits steht hier ja f von 2 und f von 2 ist 4. Also habe ich einen Widerspruch. Also ist f nicht linear. Sorry. Okay, ich habe noch mehr Beispiele. Vielleicht noch eins, okay. Darf ich noch eine Minute weitermachen, oder? Okay, vielleicht höre ich hier auf. Dann gibt es das nächste.